Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist unser Podcast für euch und das nach dem Crash-Desaster von Monza beim Traditionsrennrennen. Was da immer los ist, letztes Jahr Überraschungssieger mit Gasly, diesmal gewinnt Daniel Ricciardo, mit dem hat auch keiner gerechnet. Aber ehrlich, ihr zwei, mit einem Crash zwischen Hamilton und Verstappen war irgendwie ja schon wieder zu rechnen. Also trotzdem, es ist das Thema noch, immer noch, ne?
Es ist immer, glaube ich, damit zu rechnen, dass die zwei sich duellieren auf der Strecke und es dann auch mal kracht. Lewis Hamilton hat Max Verstappen diesmal auf die Hörner genommen. Ultra witziges Bild am Ende, aber muss man natürlich auch sagen, ne, immerhin alles gut gegangen, nichts passiert, auch dank Halo. Insofern können wir da schon froh sein, dass wir solche Szenen angucken können und dann auch ein bisschen schmunzeln dürfen dabei, weil es so sicher ist, dass einfach nichts passiert.
Ja, und das erinnert ja wirklich schon mittlerweile mehr und mehr an die Rivalität zwischen Ayrton Senna und Alain Prost. Ich habe vor der Saison die Biografie von Ayrton oder eine Biografie gelesen von Ayrton Senna. Und mit diesen etlichen Manövern, die es zwischen den beiden gab. Und das erinnert mich mittlerweile daran. Also wie die beiden da im Kiesbett saßen und standen. Max, der dann zuerst losgezogen ist. Lewis Hamilton, nachdem er sich dann berappelt hat, zum Glück ja einigermaßen glimpflich ausgegangen. Zumindest aus gesundheitlicher Perspektive dann danach. Also das hat schon was. Ich bin mal gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht. Aber das deeskaliert komplett.
Ja, klar. Aber es ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also für uns als diejenigen, die sich das aus der Entfernung oder manchmal so auch noch ein bisschen mehr aus der Nähe angucken können, ist das natürlich großartig, weil es immer was zu erzählen gibt, weil diese Spannung nicht abreißt, weil wir zwei haben, die es unbedingt wollen und dafür natürlich auch so ein bisschen manchmal über das Maß hinausgehen. Aber es ist immer noch das große Thema. Wer hatte Schuld? War es Verstappen? War es Hamilton? Waren es beide? Es gab eine Strafe für Verstappen. Er hat diese drei Plätze, die er jetzt in Sochi weiter hinten starten muss. Für mich, ehrlich gesagt, unverständlich. Also ich habe es eigentlich als normalen Rennunfall gesehen.
Ich fand vor allem bemerkenswert, ich habe ja beide nach dem Rennen auch gesprochen, da war ja schon bekannt, dass sie zu den Stewards müssen, aber eben noch keine Entscheidung. Und da haben sich beide so einen Heiligenschein aufgesetzt, weil jeder für sich selber war der festen jeder war der festen Überzeugung, nee, ich war nicht schuld, ich habe das alles korrekt gemacht. Das finde ich dann schon auch immer irgendwie ein bisschen bezeichnend, weil normalerweise...
wobei sich ja keiner hinstellt nach dem Unfall und sagt, das war klar meiner. Also das ist ja eher unüblich.
Nein, das natürlich nicht. Vor allem, wenn du hier halt noch nicht bei den Stewards warst, ist schon klar. Ja. Aber ich habe das von denen auch schon mal eher so gehört. So quasi, ja, wir hätten beide was tun können, um das zu vermeiden. Und diesmal war so ganz klar, nee, ich habe nichts falsch gemacht. Und nein, ich erwarte für mich keine Strafe, habe ich von beiden gehört.
Ganz witzig, ich habe noch das Gespräch mit Toto Wolff, bevor wir dann live on air gegangen sind, mit ihm vor Augen und vor Ohren. Der hat zu Ralf und mir direkt gesagt, taktisch clever, im Fußball würde man sagen taktisches Foul, da kriegst du dann eine gelbe Karte für, dass allerdings tatsächlich was kommt in der Art von den Stewards auch, beziehungsweise von der Seite her, dass er drei Plätze zurückgestellt wird oder zurückgesetzt wird in Sochi, da ist eigentlich keiner davon ausgegangen, also auch Helmut Marko, der verschmitzt lächelnd aus der Garage kam nach dem Rennen, auch der war sich eigentlich sicher, dass da nichts kommen wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab's auch nicht gedacht, weil letztendlich, glaube ich, sind beide nicht frei von Schuld. Race Incident ist, glaube ich, das richtige oder der richtige Begriff dafür. Ich find's nicht fair, den Max dafür zu bestrafen und kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, vielleicht wollte man einfach auch nur mal ein Exempel statuieren und sagen, passt mal auf, Freunde, passt mal ein bisschen auf. Es ist doch ein bisschen gefährlich. Wir hatten das in Silverstone. Das war ein Horrorcrash, den da Max Verstappen ertragen und erleiden musste. kann man nicht vergleichen, finde ich, die beiden Unfälle. Mit den Strafen ist ja auch so eine Geschichte, haben ja auch einige sich sofort aufgeregt, haben gesagt, das ist eine Frechheit, diese drei Plätze, wieso bekommt er keine Zeitstrafe? Ja, kann er ja nicht kriegen bei einem laufenden Rennen, bei dem er ausgeschieden ist. Insofern war das vielleicht die einzige Möglichkeit, wenn man ihn bestrafen will, dass man ihm das gibt, dem Max Verstappen. Also ich bleib dabei, es ist, finde ich, nicht richtig, die Strafe auszusprechen. Und diese drei Plätze, wir hatten da ja auch schon direkt danach dann noch gesprochen, wir drei. Ich finde, in Sochi ist das jetzt auch nicht so die ganz große Strafe, weil die Historie hat gezeigt, wenn du, vorausgesetzt, er holt sich die Pole und müsste dann aus der zweiten Startreihe starten. Wenn du aus der zweiten Startreihe startest, hast du jetzt nicht unbedingt so einen Nachteil, weil die gerade so lang ist und du einen guten Toe, also einen Windschatten kriegst.
Aber im Prinzip sind die beiden jetzt ja dann wieder pari, ne? Weil in Silverstone konnte Max das Rennen nicht beenden. Lewis Hamilton hat da diese 10-Sekunden-Strafe bekommen, die ihm ja aber auch nicht großartig wehgetan hat, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und jetzt hat Max Verstappen die Strafe bekommen und wie du schon sagst, in Sochi vielleicht auch gar nicht so schlimm. Und jetzt ist es, also ich hatte schon auch das Gefühl, dass es so ein bisschen vielleicht auch darum ging, der eine hat mal eine Strafe bekommen, jetzt hat der andere nochmal eine Strafe bekommen und jetzt machen wir mal so weiter.
Wobei, Sandra, das Max Verstappen-Lager sieht es ein bisschen anders, weil die sagen natürlich, in Silverstone konnte der Hamilton weiterfahren und 10 Sekunden mit dem Mercedes gleich zu Beginn des Rennens ist lächerlich, was es ja dann auch gezeigt hat, weil da ist er ja dann auch noch Zweiter geworden, hat 18 Punkte abgestaubt. Insofern sehen die das, glaube ich, ein bisschen anders, was das anbelangt mit pari und gerecht und so weiter.
Gerecht meinte ich nicht. Ich meinte nicht das gerecht. Ich meinte nur, sie sind jetzt wieder gleich auf mit, jeder hat mal eine Strafe bekommen, dass diese beiden Vergehen auch nicht zu vergleichen sind, bin ich ja voll deiner Meinung. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, dass bei den Stewards vielleicht so im Hinterkopf war, ach, jetzt müssen wir da auch was machen.
Ich mein nur, dass Hamilton aus der Nummer schon ein bisschen besser rausgekommen ist dann am Ende, weil er Punkte hat holen können. Verstappen konnte das natürlich jetzt so nicht mehr. Und klar kannst du sagen, der Verstappen geht mit einem Plus, ja, jetzt hat er 5 Punkte Vorsprung auf Lewis in der WM, geht mit einem Plus raus aus einer Strecke, die eigentlich eher dem Mercedes hätte liegen müssen. Also so, wenn man jetzt mal in die Historie guckt und was der Motor kann und auch, sind wir ehrlich, was die Trainingsleistung ja hergegeben hat, da waren die ja schon besser als der Red Bull.
Ja, aber trotzdem muss man auch eins sagen dazu, dass am Freitag, also wie oft das auch hin und her gewandert ist, ne? Am Freitag hättest du ja gedacht, das könnte nochmal böse ausgehen für Red Bull, da sah Mercedes richtig gut aus. Nach dem Samstag hast du gedacht, oh wei, also Mercedes hat richtig Probleme, das dann auch über mehrere Runden dann aufrecht zu erhalten, da sah Red Bull dann richtig stark aus. Und auch am Sonntag und mit dem Ergebnis jetzt, musst du ja echt sagen, dass das Wochenende nicht so gut gelaufen ist aus Red Bull-Sicht. Zwar den Vorsprung vergrößern können, aber es wäre viel mehr möglich gewesen, ne? Und dieser verpatzte Boxenstopp gehört halt auch zu der Geschichte, die das Rennen mitgeschrieben hat, wo du ja auch dachtest, haben wir auch vor der Sendung drüber gesprochen mit Ralf, dass Red Bull da auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, zuverlässiger ist und da auch mehr in Richtung Perfektion unterwegs ist bei all diesen Sachen, auch bei taktischen Dingen, bei Boxenstopps ja eigentlich sowieso gut unterwegs, aber wenn du das Ganze dann siehst, sie haben sich eigentlich selbst verbaselt, Max mit einem taktischen Fond noch das Beste dabei rausgeholt, aber trotzdem am Ende zu wenig für Red Bull, also da hätten sie einen deutlich größeren Schritt machen können Richtung WM, so ist es jetzt auch zart und wie gesagt, auch im Vergleich der beiden Strafen bin ich auch bei dir, Sascha, dass da Red Bull härter getroffen ist als Mercedes in der Geschichte mit Silverstone. Auf einer Strecke, wo du eigentlich keine Konkurrenz mehr hattest, mit 10 Sekunden belegt zu werden, tat denen nicht weh, was man ja dann auch gesehen hat.
Aber ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Brillanz von Mercedes vermisst, weil die haben sich auch ganz schön verpokert an diesem Wochenende. Ne? Da brummen sie dem Bottas diese ganzen neuen Teile auf, denken sich, ah ja, passt dann schon, wenn der da irgendwie von hinten startet. Dann haben sie sich im Sprint irgendwie verkalkuliert, weil der Hamilton den Start irgendwie verbockt hat. Und dann gehen die in so ein Rennen mit einem Hamilton auf Platz 4 und einem Bottas ganz hinten im Feld. Also ich glaube, das haben die sich im Vorfeld da auch nicht so ausgedacht. Da haben die sich auch mal schön verkalkuliert.
Ja, wobei der Bottas natürlich super gefahren ist. Ne? Also das war ein tolles Wochenende von ihm. Also Quali großartig abgeliefert, dann im Sprint super gefahren, zweimal toll gestartet. gestartet, einmal den stehenden Start, einmal den Safety-Start extrem gut hinbekommen und dann am Sonntag im Rennen ja auch sich da durchs Feld gearbeitet. Das war schon wirklich mega. Es war sein bestes Rennwochenende seit langem, das ich von ihm gesehen habe. Also das war wirklich stark. Und wer weiß, was passiert wäre mit der Taktik, mit den harten Reifen loszufahren am Sonntag, war, glaube ich, auch nicht so ganz verkehrt. Also selbst ohne Crash wäre es knifflig geworden, glaube ich. Also rein taktisch gesehen für Red Bull und für Max Verstappen. Also Fakt ist, wir können uns glücklich schätzen, dass wir zwei so tolle Teams haben, die sich's echt geben und auch zwei Fahrer, die es wissen wollen. Das ist super. Und ehrlich gesagt, wenn man sich die Bilder anguckt, also am Anfang hat das ja gar nicht so schlimm ausgesehen. Aber als man diese andere Kameraeinstellung gesehen hat, mit dem Reifen, der da praktisch auf dem Helm vom Lewis landet und das Halo ihn da schützt und er da noch den Kopf offensichtlich noch einzieht, also da gefriert einem schon so ein bisschen das Blut in den Adern. Also Halo hat ihm das Leben gerettet. Das kann man, glaube ich, ohne zu übertreiben, einfach mal so sagen.
Ja, ich finde es auch bemerkenswert, weil ich habe ja viele Interviews auch mitbekommen von Lewis Hamilton am Interviewgatter dann. Und er wurde natürlich auch mehrfach gefragt, ob es ihm gut geht, ob alles in Ordnung ist. Und da war er noch eher so, ja doch, ist alles in Ordnung. Und dann kam ja hinten raus, sagte er ja dann, als das Adrenalin auch ein bisschen nachgelassen hat, ging es dann schon los mit Schmerzen im Nacken und so. Also so von diesem ersten Moment, glaube ich, hat er es jetzt irgendwie auch vielleicht als gar nicht so schlimm empfunden, erst als dann so ein bisschen das sich gesetzt hat. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, die Bilder, die waren schon echt krass. Und deswegen auch im Nachhinein wundert es mich so ein bisschen, dass er da hinkommt und erstmal sagt, ja, nee, alles fein, mir geht's gut.
Ich glaube, dass es wirklich auch erst eine ganze Zeit später diese Bilder dann auch gab, wo man dieses Ausmaß dann so gesehen hat, ne? Wie geduckt er dann doch im Wagen saß und dass wenn das Halo nicht da gewesen wäre, dass es alles viel schlimmer ausgegangen wäre. Also sowohl auch, Sandra, du sagst ja gerade auch, bei den Interviews mit Lewis selbst, als auch mit Toto Wolff, war das ja dann zu dem Zeitpunkt auch noch kein so richtig großes Thema, ne? Weil man das Ausmaß da noch gar nicht so richtig gesehen hat, was da hätte passieren können, ne? Aber ja, wie gesagt, ich meine, diese ganze Saison ist halt einfach bislang eine verrückte. Also eigentlich, wir gehen ja immer nach den Vorberichten, bevor das Rennen losgeht, in Richtung TV-Compound, was ja so ein paar Meter entfernt ist, um dann einmal durchzuschnaufen, ein bisschen dann auch zu gucken. Sascha, du natürlich nicht, für dich geht's dann erst richtig los, aber wir haben dann doch mal kurz die Pause durchzuatmen und ein bisschen zu gucken, vielleicht auch mal eine Kleinigkeit zu essen, und mittlerweile überlegst du dir ja schon, ob du wirklich den Weg Richtung TV-Compound gehen sollst, weil eigentlich immer irgendwas passiert und du direkt wieder zurückgehst in Richtung der Interviewzone, um da dann auch möglichst dann wieder alles aufzufangen. Also es ist eine verrückte Saison, überraschend gut. Ich meine, ja, am Ende nicht nur das, was vorne passiert zwischen Max und Lewis, was der beste WM-Kampf seit 2016 ist, sondern auch was an Überraschungen bei rausspringt, wie jetzt auch mit McLaren, was ja auch eine märchenhafte Geschichte ist, ne?
Aber Peter, ne, genau wegen dem, was du gerade sagst, dieses Dilemma, geht man zurück oder nicht? Ich habe es ja sonst immer so gemacht, dass ich den Start und mindestens die ersten 5-6 Runden auf jeden Fall noch da geblieben bin und geguckt habe. Und wenn sich's dann so ein bisschen einsortiert hat, habe ich mich entschieden zu gehen. Inzwischen mache ich das auch nicht mehr, weil, wie ihr ja wisst, inzwischen seit diesem Wochenende habe ich jetzt meinen Campinghocker, den ich dann immer mit mir rumtrage im Fahrerlager und mit dem ich mich dann einfach im Fahrerlager schön vor irgendeinen Monitor setzen kann und dann bleibe ich einfach da, weil mir ist das auch echt zu heikel mit diesem Rübergehen und dann bist du gerade angekommen, dann musst du wieder zurück. Also der Campinghocker, der war eine super Anschaffung, aber ganz klar natürlich, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, überragender Sieger mit Daniel Ricciardo an diesem Wochenende, grandioses Ding.
Ja, und die hatten das halt super auch vorbereitet mit der Taktik im Sprint. Das war ja an diesem Wochenende das zweite Mal im Einsatz, dieser Sprint. Reden wir auch gleich nochmal drüber, würde ich vorschlagen. Also die hatten das halt clever gemacht, mit weichen Reifen, mit viel Grip am Start zu sein. Hamilton hatte diesen miesen Start, hat ihn erstmal eigentlich dann erst in die Bredouille gebracht für den Sonntag. Auch da müssen wir sagen, hätte Hamilton einen besseren Start gehabt, wäre es wahrscheinlich gar nicht zu dem Crash am Sonntag gekommen, weil er nämlich gar nicht in dieser Position gewesen wäre, in der er war. Also, ne, natürlich
hätte
viel Konjunktiv.
Fahrradkette, du weißt, wie es ist.
Na klar, Groß, du musst aber hier den Lothar, ne?
Wäre Fahrradkette.
Wäre,
heißt
hat
das.
Er doch gesagt, genau, richtig. Ja, also das musst du ja auch sehen. Und also McLaren finde ich sowieso Wahnsinn. Wir haben ja da schon ganz viel drüber gesprochen, über dieses Team. Das hat jetzt nicht nur damit was zu tun, dass der Andreas Seidel ein super, super netter Teamchef ist, mit dem wir uns auch echt gut verstehen, sondern die Art und Weise, wie dieses Team auftritt, hat natürlich mit Andy Seidel auch zu tun in gewisser Weise. Aber die sind so positiv, alle da drin, die ganzen Mitarbeiter strahlen so viel Freude aus und so viel Enthusiasmus für den Motorsport, dass es wirklich, glaube ich, im Fahrerlager jeder ihnen gegönnt hat, dass die diesen Doppelsieg haben feiern können. Der erste Sieg übrigens für McLaren seit was war's, 2012 Brasilien.
Ja, genau.
Dass die mal wieder ganz oben standen. Der erste Doppelsieg seit 2010. Also ich würde wirklich behaupten, niemand im Fahrerlager hat nicht insgeheim, ich meine, das sagt keiner laut, aber insgeheim nicht gesagt, Mensch, Freunde, euch gönn ich's.
Auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönn's ehrlicherweise auch Daniel Ricciardo wirklich von Herzen, weil der hat's echt schwer gehabt in dieser Saison. Der musste ja auch von uns und teilweise ja auch berechtigt echt Kritik einstecken. Und ich habe ja auch das ganze Wochenende mit ihm in diversen Interviews gesprochen und er hatte es irgendwie schon so ein bisschen angedeutet, weil er immer zu mir gesagt hat, er hat irgendwie im Gefühl, dass das ein gutes Wochenende wird und irgendwie ist was in ihm drin, wo er sagt, es kann echt was Gutes werden an diesem Wochenende und dann hat er es auch umsetzen können. Also irgendwie, ich weiß nicht, was da bei ihm los war, aber irgendwas war da und ich habe ja mal gehört, dass er gesagt hat, er ist in Monza immer so gut, weil er da immer Pizza isst bei so einem ganz bestimmten Italiener. Vielleicht war es die Siegespizza vom Italiener.
Ja, vielleicht sollte er da mal über den Lieferservice nachdenken und zum anderen mit, ich habe ein gutes Gefühl, kann ich mich an die Schulzeit auch dran erinnern. Das habe ich auch öfters gesagt.
Immer. Ja,
also ob ich, dann, rum, ne? Ob ich dann immer am Treppchen oben stand, reden wir mal anders drüber.
Ja, aber bitter natürlich auch im gleichen Maße auf eine Ahn für Lando Norris, der eben eigentlich die ganze Saison um die Ohren gefahren ist, der sich stetig verbessert und natürlich trotzdem auch noch auf seinen ersten Sieg wartet, dass das bei so einer historischen Chance, Max und Lewis nehmen sich raus, es ist eine Strecke, die McLaren gelegen hat, da nicht zur Stelle ist, sondern dass es dann tatsächlich das Wochenende von Daniel Ricciardo ist, aber ja, seine Zeit wird auch noch kommen. Ich habe ja gedacht, vielleicht kommt da noch was, dann auch in Sachen Abteilung Attacke von Lando Richtung Daniel, aber dafür ist der Andreas dann auch zu klar im Kopf und sagt, nee, Freunde, die Punkte, die nehmen wir als Team mit und zwar genau so, wie sie gerade auf der Bahn stehen, was ja auch komplett richtig ist.
Ja, aber das zeigt eben auch, was das für ein Team ist. Also das ist nicht nur ein Team als Schriftzug, sondern das ist wirklich ein Team. Also klar hat er der mal zart nachgefragt, wie es ausschaut, ob er denn da vorbeifahren dürfte. Aber das hat er dann auch voll akzeptiert, dass es so ist. Also zumindest gab es da kein Gezetere. Und klar, natürlich war der ein bisschen in sich gekehrt für einen ganz kurzen Moment, wenn man ihn genau beobachtet hat bei der Siegerehrung, wie er da stand, so ein bisschen nachdenklich. Aber ich glaube trotzdem, dass die Freude auch von innen kam, also dass das ehrlich war und nicht nur geschauspielert, sondern ehrlich. Und auch wenn du dir die Teamfotos danach anguckst und auch ein paar Social-Media-Posts, die du dann liest und siehst und Fotos und so weiter. Ich glaube wirklich, dass das eine gute Einheit ist, also komplett, die beiden Fahrer auch.
Ich habe die auch beide beobachtet, wie sie dann eben in der Interview-Area waren, also überhaupt überragendes Bild, wie Daniel Ricciardo einfach auf Strümpfen da reinkommt, weil er ja seine beiden Rennschuhe für seinen Schuhe verwendet hat, war überragend und also Daniel Ricciardo hat ja das breiteste Grinsen im ganzen Fahrerlager. Das ist ja in Sonntag auf jeden Fall, nochmal breiter geworden. Und Daniel Ricciardo ist auf dem normal breiten Grinselevel von Ricciardo angekommen gewesen. Also der hat gestrahlt aus jeder Pore, die Augen haben gefunkelt. Der hat sich so gefreut auch über diesen zweiten Platz. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das war wirklich ehrlich. Und das ist einfach echt total schön gewesen zu sehen, weil ihm dann auch auf einmal bewusst wurde, hey, das war überhaupt erst mein erster zweiter Platz, den ich jemals eingefahren habe. Insofern war dann die Freude echt riesengroß bei ihm.
Ja, und es kommt offensichtlich auch gut an bei den Motorsportfans, was McLaren da so macht. Also mir ist es echt nie so bewusst gewesen wie an diesem Wochenende in Monza. Wir fahren da ja teilweise durch diesen Park hindurch, durchs Grüne. Also da meinst du ja nie, dass dann da irgendwann mal die Strecke auftaucht, wenn du da das erste Mal bist, sondern da erwartest du ja dann eher irgendwie einen See, wo du rudern kannst oder was auch immer, wenn du da reinfährst. Und klar, natürlich alles rot, viele Ferrari-Fans. Aber die zweithäufigste Farbe, die du gesehen hast bei der Ein- und bei der Ausfahrt, war orange. Also es waren keine Max Verstappen-Fans, sondern das waren alles McLaren-Fans.
Papaya, ja. Bitte.
Ja, Papaya, klar. Aber ja. Papaya-Orange, aber du weißt, was ich meine. Es war, ja, ja. War schon so. Ja. War schon so. Und zwar neuestes Merchandising. Und viele junge Menschen, also viele junge Fans.
Ja, ja, das stimmt.
Schon das Team der Herzen, ne? McLaren auf jeden Fall. Andreas haben wir heute auch noch getroffen am Flughafen. An der Stimme hat man es ein bisschen gemerkt, ne, dass vielleicht dann doch das ein oder andere Weißbier am Ende noch geflossen ist. Aber fit wie immer und pflichtbewusst wie immer der Andreas. Ja, ist ja dann immer mit uns mehr oder weniger fast nach jedem Rennen auf dem Weg Richtung München. Wohnt ja in Pfaffenhofen, unweit von München. Aber ja, wie gesagt, auch er ist natürlich ein ganz, ganz großer Bestandteil der Leistung dessen, die McLaren da gerade bringt. Ne? Die Entwicklungskurve ist ja unfassbar. Ich bin gespannt, was die im nächsten Jahr aufs Parkett zaubern können. Vielleicht ist ja der nächste große Schritt dann möglich und dann sind sie auf Augenhöhe ja schon mit Red Bull und Mercedes, weil viel fehlt nicht mehr.
Ja, und sie haben eine klare Aufteilung. Zac Brown, derjenige, der praktisch repräsentiert, deswegen war der auch dann oben auf dem Podium und hat da die ganze Showse mitgemacht.
Der
und
hat das aber genossen, ne?
Abgeliefert, natürlich.
Den Schui, aber auch den Schui, ja, zu trinken. Da hat er darauf gewartet, glaube ich.
Da hat er heimlich, ja genau, da glaube ich auch. Das wollte er unbedingt mal erleben. Vielleicht war es auch der Grund, warum sie den Daniel geholt haben.
Er hat ja versucht, ein bisschen drumherum zu kommen.
Ja,
er hat
ja,
ihn ja
natürlich
erst so gehalten und rauslaufen lassen und dann hat Daniel ja nochmal so den Schuh so richtig schön an den Mund gedrückt, wo ich mir auch dachte, weiß ich jetzt nicht, ob man das so toll findet.
Ralf konnte gar nicht hingucken.
Der Ralf kann viel sehen, aber das kann er nicht sehen. Da peitscht ihn der Ekel. Es ist so. Ja, aber ich meine, und diese Nesca-Wette, da bin ich auch mal gespannt, Sandra. Du hast das ja dann uns auch noch mal kurz präsentiert, bevor es losging mit dem Rennen. Also dieses Auto, dieses legendäre Nesca-Auto, das im Besitz von Zac Brown ist. Ich hoffe ja wirklich, und ich glaube schon, weil die Social-Media-Abteilung von McLaren ist ja vorbildlich, dass wir das dann auch noch im Bild sehen, was dann er als Wetteinsatz jetzt gewonnen hat, der Daniel Ricciardo.
Ich bin ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. Wir können ja sonst vielleicht einfach bei der nächsten Reise dem Andi Seidel da auch nochmal irgendwie einen kleinen Hinweis geben, dass sie doch da vielleicht die ihre Social-Media-Abteilung einladen oder vielleicht uns sogar mit einladen. Das wäre doch auch was, oder?
Ja, mal schauen, wann sie es machen. Also nur für den Hintergrund, die es nicht mitbekommen haben, da geht es um eine Fahrt in einem legendären NASCAR-Auto von Dale Earnhardt, der dem das gehört oder der damit unterwegs war. Und dieses Auto gehört Zac Brown und er ist, also der Fahrer ist das Riesenidol für Danny Ricciardo und auch der Grund, glaube ich, ne, Sandra, warum er die Startnummer 3 hat.
Genau, Startnummer 3 war für hatte Dale Earnhardt immer gefahren und deswegen hat sich Danny Ricciardo auch für diese Startnummer entschieden. Wir bleiben auf jeden Fall dran an dieser Sache und bin auch gespannt, den zu sehen in dem Auto. Ne?
Ja, und apropos, Team der Herzen ist eh klar, McLaren, allerdings der Team Principal der Herzen, das ist Jost Capito und das war für mich übrigens die Szene auch dieses Wochenendes. Zumindest
ich dachte, du sagst jetzt Günther Steiner.
Ja, Günther Steiner auch natürlich. Den Günther haben wir doch nach wie vor alle lieb. Über Haas sprechen wir später auch noch, aber Jost Capito, das war schon auch sehr, sehr witzig. Ich meine, seine Ansprachen ans Volk, die sind ja mittlerweile Pflicht bei uns im Programm und gerne genommen von den Leuten. Gibt's ja schon Vorschläge, ihn auch als Präsidenten und auch, glaube ich, als Kanzler zu sehen in Deutschland. Also mal gucken, was noch kommt nach der Karriere in der Formel 1. Aber wirklich, da waren wir beide überrascht, Ralf und ich, in der Nachberichterstattung. Als auf einmal der Jost, wir waren noch kurz bevor wir wieder live waren, kurz in der Werbung noch, als der Jost von hinten kam, uns in die Arme genommen hat und mal hier den Kuckuck gemacht hat von hinten. Das ist schon auch wirklich eine absolute Bereicherung für die Formel 1, die Energie, die der mitbringt. Und ich meine, der Erfolg gibt ihm auch recht. Williams hat auch einen super Schritt nach vorne gemacht, waren auch wieder da, wo sich die Möglichkeit geboten hat mit George Russell, der wieder Punkte eingefahren hat. Aber
ja,
wie gesagt, die ganze Geschichte um Jost Capito ist eine großartige und der tut uns auch so gut. Ne?
Auf jeden Fall. Und vielleicht macht er demnächst mal mit hier bei uns in Backstage Boxengasse, ja, im Podcast. Also sollte glaube ich, kein Problem sein. Ne? Steht die Einladung,
ja,
Jost.
Also ich möchte nicht, dass er Kanzler wird oder sowas, weil ich möchte ihn in der Formel 1 behalten.
Doppelfunktion.
Ja. Okay. Ja, Bundestrainer könnte auch machen, ne? Also
auf jeden Fall.
Hätte jetzt keinen gefunden. Zufälligerweise. Ja, also lasst uns gleich noch über Haas sprechen. Über Sebastian Vettel müssen wir auch noch reden, für den das alles andere als ein überragendes Rennwochenende war. Und Ferrari auch, Heimspiel für sie, gar nicht so schlecht. Das hier haben wir auch für euch. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Ja, Monza in der Vergangenheit eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster aus deutscher Sicht. Michael Schumacher hat hier große Triumphe feiern können. Aber das Wochenende war für unsere beiden Fahrer, für Sebastian Vettel und für Mick Schumacher, eher eins zum Vergessen. Also der Haas von Mick ging erwartungsgemäß nicht, aber er hat sich auch ein bisschen schwer getan, finde ich. Da waren ein paar Aktionen drin, die hatten wir in der Häufigkeit nicht gesehen. Also auch ein paar Fehler, meiner Meinung nach zumindest. Tat sich schwer und hatte natürlich wieder einen Kontakt mit dem Teamkollegen. Ne? Mazepin hat ihn wieder abgeräumt und dafür ja dann auch die Strafe kassiert. Aber entschuldigt hat er sich, glaube ich, auch. Ne?
Ja, er hat sich entschuldigt und ich glaube, dass dieser Vorfall auch für die beiden Fahrer kein großes Thema mehr war. Weil ich meine, klar, auf der anderen Seite, was soll Mazepin auch sagen? Ganz doof ist er ja auch nicht. Ne? Wenn er schon die Strafe kriegt, kann er sich auch nicht hinstellen und sagen, nee, war nicht meine Schuld. Das geht ja nicht. Er hat sich dafür entschuldigt und Mick hat ja dann auch gleich hinterher gesagt, nö, das Thema ist für ihn durch, das ist gegessen. Also das, glaube ich, gab jetzt nicht nochmal so einen Tropfen auf dem heißen Stein, würde ich sagen. Aber bin gespannt, wie es weitergeht mit den Zweien.
Ja, ganz interessant. Letztendlich ist es ja dann auch die Umsetzung dessen, was Günther Steiner haben will. Das hatten wir ja am Donnerstag, bevor das Wochenende so richtig gestartet ist, ja auch von ihm gehört. Die große Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, wie es dann untereinander ist zwischen den beiden, ob sich Nikita Mazepin auch bei Mick Schumacher persönlich dann entschuldigt, wie da der Kontakt ist, das ist viel spannender. Und ich glaube, Sascha, was du angesprochen hast, ich glaube, der Mick kriegt natürlich schon auch jetzt ein bisschen mehr Druck von Nikita, der sagt, dass er aufgrund des Chassiswechsels, der im Sommer vollzogen wurde, ein bisschen am Boden gut gemacht hat, Zeit gefunden hat. Günther Steiner widerspricht ihm da ja zumindest so ein bisschen, auch wenn er es nicht direkt macht, um nicht schon wieder neuen Ärger zu haben dann im Hause auch. Aber vielleicht ist das ein Grund. Wichtig ist, finde ich, dass der Mick allerdings, auch wenn Nikita nicht ausgeschieden wäre, wieder vor ihm gelegen hätte. Weil das an dem Wochenende ja auch hier und da mal so ein bisschen wackeliger war. Und das wird jetzt wieder die Aufgabe sein, das wieder zu zementieren. Und das wird er auch schaffen, der Mick.
Ja, bin ich mir sicher. Bei Sebastian Vettel war es unglücklich. Der hatte ein paar Kollisionen, für die er nichts konnte. Auto krumm, viele Sachen waren da nicht mehr so, wie man sie gerne hätte. Auto auch langsam auf der Geraden, das hat er immer wieder gesagt, in den Kurven wohl ganz gut. Aber der hatte eigentlich von Anfang an keine Chance, denn der Teamkollege, ne? Auch da wieder, Teamkollege Stroll hat ihn da so ein klein wenig ins Abseits befördert mit einer, finde ich, Aktion, die nicht sein muss. Vettel musste erst mal ausweichen, ne? Wegen Giovinazzi, der war aber vor Stroll und der Stroll hat die Kurve nicht gekriegt und dann rempelt er ihn ja aus der Bahn so ein bisschen.
Aber auch da keine Untersuchung, ne, von der Rennleitung, weil es eine teaminterne Geschichte dann auch ist. Sah unglücklich aus. Ich glaube, letztendlich war es echt so ein Pleiten-, Pech- und Pannen-Wochenende für den Sebastian. Ich glaube, Ocon hat ihn einmal so ein bisschen geärgert, mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt worden. Mick hat ihn auch einmal kurz berührt und getroffen auf der Piste. Und das Ding von Stroll natürlich nicht sauber, der allerdings am Ende dann ein gutes Resultat rausgekommen gefahren hat für Aston Martin. Ja. Ich glaube, Siebter geworden.
Ja. Siebter geworden, ja, das war für ihn, ja. Er ist halt ohne irgendwelche Schwierigkeiten dann da rumgecruised, in Anführungszeichen. Da ging nach vorne hin nix und hinten kam dann auch kein Druck mehr.
Tendenz rückläufig gerade bei Sebastian, ne?
Ja, leider, so ein bisschen, ne? Also, wie gesagt, da kann er jetzt nichts dafür. In Sandford war es auch nicht ganz so großartig, da hat er sich ja auch gedreht gehabt im Rennen. Also hoffen wir mal, dass sich das Ganze ein bisschen legt und er in Sochi dann die Leistung bringt, die wir uns alle von ihm wünschen. Mit seinem Vertrag, ja, muss man auch mal gucken. Also ist es ja auch noch nicht raus, ob wie oder was. Also, auch alles so ein bisschen merkwürdig. Also alle Kollegen, also auch die Internationalen, wir haben ja da ständig Kontakt mit den Peter, ne? Die sind auch völlig ratlos.
Ganz viel Bewegung drin, auf jeden Fall, was dieses Thema anbetrifft. Die große Frage, warum dauert es so lange, bis Sebastian Vettel und Aston Martin da was bekannt geben? Ich meine, gut, auf der anderen Seite warten wir bei Mick auch noch drauf. Da wissen wir aber, dass das mehr oder weniger in trockenen Tüchern ist. Bei Sebastian bleiben irgendwie Restzweifel, kommen viele Gerüchte auf. Eins dann übrigens am Samstag auch, Freitag oder Samstag war es, wo es dann auf einmal nochmal hieß, den Ricciardo ist auch noch nicht sicher bei McLaren. Das wussten wir allerdings von Andreas Seidel, dass dem nicht so ist. Also konnten das natürlich dann auch sofort entkräften, was natürlich dann eine komplette Ente gewesen ist. Aber auch am Montagmorgen kam nochmal Unruhe auf, bin ich kontaktiert worden von einer Kollegin, die gesagt hat, der Sebastian, der gibt heute im Laufe des Tages ein Statement, wo dann auch alle schon wieder besorgt waren. Und auch da hieß es dann, ja, und man wisse, dass es wohl um seinen Rücktritt ginge. Da haben wir dann aber auch Kontakt gehabt mit der Pressesprecherin von Sebastian. Und auch da wurde dann gesagt, nein, völliger Käse. Sie weiß nicht, wo diese Gerüchte immer herkommen. Also da ist, wie gesagt, viel Bewegung drin. Ich hoffe, dass er weitermacht. Ich weiß nicht, was ihn gerade treibt. Auch gedankenmäßig, wir haben es ja auch thematisiert. Viele, viele andere Dinge, die ihn beschäftigen, Nachhaltigkeit und so weiter. Mein Eindruck aber auch dazu ist, dass er natürlich am meisten bewirken kann, solange er im Zirkus unterwegs ist und in der Formel 1 noch fährt. Auch das, glaube ich, würde dafür sprechen, weiterzumachen.
Ja, braucht er das dann auch als Plattform, um wirklich dann auch gehört zu werden mit seinen wichtigen Themen, die durchaus ja auch ihre Berechtigung haben. Das wollen wir ja gar nicht abstreiten. Wie nachhaltig ist der Sprint, wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind? Wenn wir ehrlich sind, wegen mir können wir den unrecycelbar irgendwo hinschieben. Ich bin alles andere als zufrieden, so wie das lief und läuft. Also weder Silverstone hat mich überzeugt, noch Monza. Und das auf einer Strecke, wo man eigentlich überholen kann. Keiner wollte ein großes Risiko nehmen. Schade eigentlich.
Also so wie es jetzt ausprobiert wurde, finde ich auch, dass es unpassend ist. Ich glaube, dass da einfach nochmal eine Veränderung her muss, dass man da sich vielleicht nochmal was anderes überlegen muss, um das auszuprobieren. Aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie auch so das Gefühl, dass die Fahrer jetzt auch, nachdem diese, ich sag mal, erste Euphorie von Silverstone so ein bisschen weg war, wo sie es alle cool fanden, dass es an jedem Tag um wirklich auch was geht, war das jetzt eher so von wegen auch, naja, gut, den meisten hat es nicht so richtig was gebracht, ein paar natürlich schon, aber vielen halt auch nicht. Und ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, ob die Fahrer das jetzt alles so mega super finden. So wie es jetzt ausprobiert wurde, muss ich sagen, brauche ich es nicht.
Nächste Shows, Peter, ist in Brasilien.
Ja, und was ich da nicht so ganz verstehe, ist, wenn man doch jetzt schon eigentlich, also okay, entweder weiß man jetzt schon, das Ding ist durch, was ja auch gut sein kann und was Sander ja auch gerade ausgeführt hat, egal mit wem man gesprochen hat, eigentlich findet es keiner gut. Das eigentlich kann man da auch dann eigentlich streichen. Also keiner findet es gut. Ich verstehe trotzdem nicht, warum man dann nicht zumindest doch mal sagt, okay, komm, lass uns Richtung Brasilien das Ganze noch einmal ändern. Mit den Learnings, die wir jetzt schon haben, zum Beispiel nicht nur für die ersten 3 Punkte zu geben, sondern vielleicht für die ersten 5 oder für die ersten 6, dass man auch dann sagt, okay, auch am Freitag das Qualifying werden wir wieder aufwerten, indem man da auch schon sagt, das Qualifying bestimmt dann auch die Startaufstellung für den Sonntag, was im Moment ja auch nicht der Fall ist. Also da könnte man schon so ein paar Sachen, finde ich, dann auch schon zumindest mal ein bisschen korrigieren, um dann mal zu gucken, wie der Output dann am Rennwochenende in Brasilien ist. Das würde ich mir wünschen. Ob das überhaupt ein Thema ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich, weil die Geschichte schon durch ist fürs nächste.
Das Gute ist, dass wir als übertragender Sender und Rechtehalter in dem Fall oder Rechteinhaber, dass wir ja auch gefragt werden von der Formel 1, wie wir das finden, wie das so ankommt bei den Zuschauern. Und das ist eine klare Tendenz, die da vorherrscht. Und wir geben das natürlich auch euer Feedback, das ihr gibt, wenn ihr den Sprint gesehen habt bei uns, auch weiter natürlich an die Formel 1. Dementsprechend fleißig und schreiben. Wir kümmern uns drum und versuchen dann natürlich auch die Stimme der Motorsportfans, für die ja diese Sportart dann auch ausgeübt wird und übertragen wird, dass wir diese Stimme der Fans dann auch weitergeben.
Ja, apropos Stimme der Fans, was natürlich auch noch zum Wochenende gehört hat, da sind wir dann doch nochmal beim Schui, vielleicht die Szene des Sonntages, die Fans, ne, die da ja auch mitgemacht haben, Sascha, im großen Maße, ne, bei Twitter, bei Instagram. Ich habe so viele Schuis gesehen von allen Seiten und einer hat sie auch dann bei uns ins Programm geschafft.
Ja, der Martin, ja, das war großartig, was er da gemacht hat. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt machen, aber per se hat es clever und toll ausgeschaut. Also wenn ihr weiter uns Videos schickt, also egal was ihr macht, wie ihr die Formel 1 guckt, wie ihr fasziniert seid von dem, was da passiert. Ich weiß, es haben viele von euch ja auch ja ihr Wohnzimmer oder ihr Zimmer komplett dann in den Farben des Rennstalls eingerichtet, mit Schals, mit Fahnen, mit Kappen, mit Trikots, Hemden etc. pp., mit Autos, die da rumstehen, gerne fotografieren, gerne mal filmen und uns zukommen lassen. Entweder ihr schickt es uns, das Einfachste ist wahrscheinlich über unsere Instagram-Accounts, wenn ihr uns das da direkt zukommen lasst. Und dann können wir vielleicht mal so eine kleine Parade machen von den interessantesten Wohnzimmern. Ja, sehr
klingt
gerne.
Gut.
Also vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Sagt's gerne weiter an die Leute, die unseren Podcast noch nicht kennen und für all diejenigen, die das erste Mal dabei waren. Vielen Dank dafür. Den gibt's immer dienstags ab 12 Uhr nach jedem Wochenende der Formel 1 und dort, wo es Podcasts gibt auf den bekannten Plattformen. Lasst gerne eine gute Bewertung da, Daumen hoch und abonnieren. Wir sagen danke und freuen uns schon aufs nächste Rennen dann in Sochi.
Bis bald.
Daumen hoch für eine schöne Woche. Auf bald.
Ciao, ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.